Ja, schönen guten Tag, hallo, herzlich willkommen zum heutigen Webcast. Alles zum Thema rund um Windows Phone, rund zum Thema Windows Phone 8. Was gibt's Neues? Welche Neuerungen gibt es beim Windows Phone 8? Was betrifft es letztendlich für den Entwickler, für den App-Developer? Möchte die Gelegenheit kurz ergreifen, mich selbst vorzustellen. Mein Name ist Robert John, bin Development Evangelist bei Microsoft Österreich. Bin jetzt seit fast 13 Jahren dabei, aber es ist für mich der erste Webcast, der Video aufgezeichnet wird und deshalb bin ich ein bisschen nervös, wenn ich ehrlich bin. Weil, wie gesagt, das mache ich zum ersten Mal. Interessante Geschichte. Stürzen wir uns gleich einmal ins Thema. Welche Neuigkeiten gibt es zum Windows Phone 8? Hat sich ja relativ viel getan und eine der wesentlichsten Neuerungen ist, dass wir mit dem Windows 8 Kernel ident sind. Das bedeutet, einmal eine App programmieren unter Windows Phone 8, sollte die, läuft auch unter Windows Phone 8 und umgekehrt stattfinden. Also Windows Phone 8 und Windows 8 haben letztendlich den gleichen Kernel. Der große Nachteil an der Geschichte, möchte ich auch gleich erwähnen, ist für jene, die ein Device haben, das Windows Phone 7 aufbaut. Das heißt Windows Phone 7, 7.5 oder in Zukunft 7.8. Die haben keine Möglichkeit, eine Applikation, die für Windows Phone 8 entwickelt wurde, auch wirklich zu installieren. Das läuft nicht. Umgekehrt, sehr wohl. Das heißt, Windows Phone 8 hat die Möglichkeit, Applikationen, die für Windows Phone 7 und für die einzelnen Untersparten, also unter Devices 7.1, 7.5, 7.8 geschrieben worden sind, selbstverständlich auch lauffähig zu machen. Das ist einmal eine riesengroße Neuerung. Wir bezeichnen das als Shared Windows Core, wie man das vielleicht auf den Folien ohne dies sieht. Und wenn wir davon sprechen, dann sprechen wir letztendlich, wie schon eingangs erwähnt, nicht von Windows Phone und Windows, sondern wir sprechen dann letztendlich von der Windows Plattform. Und als solches wird sie letztendlich von mehr als 1,3 Milliarden Leute derzeit verwendet. Das heißt, da haben wir eine ziemlich große User-Basis draußen, auf der man wunderbar aufsetzen kann, wo man auch sieht, dass ein App-Entwickler, der auf die Windows-Plattform setzt und dort drauf aufbaut, eine sehr große Ziel-Community letztendlich auch bedienen kann. Schauen wir uns die Windows Phone API als solche mal an und gehen wir mal aus von der Windows Phone Runtime. Dann sehen wir gleich die nächste große Neuerung. Neben den .NET-Sprachen wie C-Sharp, Managed C++ und VB habe ich jetzt auch die Möglichkeit, nativ zu programmieren. Ich habe jetzt auch die Möglichkeit, mit C++ nativ am Gerät zu programmieren und da wirklich auf die Hardware-Beschleunigung, auf Direct3D drauf aufzusetzen. Ich habe wirklich die Möglichkeit, jetzt grenzenlos geniale Spiele zu programmieren, die letztendlich, und das möchte ich auch immer wieder hinweisen, auch am Windows 8-Gerät laufen. Ja? Also das ist eine wesentliche Erneuerung, vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass es sehr, sehr viele Spieleprogrammierer und sehr, sehr viele App-Entwickler geben wird und gibt, die bereits schon auf fixfertige Physik-Engines drauf zugreifen, Graphic-Engines drauf zugreifen, um dort ihre Spiele auch weiter auszuprogrammieren. Nun, man muss ein bisschen präziser sein und muss sagen, okay, die Windows Phone Runtime als solches, die ist letztendlich mit dem Windows 8 sehr stark ident, aber nicht hundertprozentig. Und jetzt sind wir wieder bei diesen kleinen Ausnahmen, wie immer, Ausnahmen bestimmen letztendlich das Leben. Es ist nicht hundertprozentig ident, was bedeutet das letztendlich? Nun, ich habe mir überlegt, ich gebe euch mal ein kurzes Beispiel. Das Windows Phone 8 hat die Möglichkeit oder unterstützt NFC, Near Field Communication. Habt ihr sicherlich schon des Öfteren gehört, bargeldlos zahlen ist hier in aller Munde. Und das wird letztendlich von der Hardware-seitig und auch von der Software-seitig, also auch für API-Schnittstellen, für den Entwickler unterstützt und man kann seine Applikation auch drauf aufsetzen. Das Gleiche ist auch im Windows 8-Bereich der Fall. Auch dort unterstützt man die Near-Field-Communication. So, wo ist jetzt der große Unterschied? Wenn ihr eine Applikation habt, die auf dem Windows Phone 8 bereits Near-Field-Communication unterstützt, dann kann ich davon ausgehen, dass, wenn meine Applikation aufgerufen wird, dass ich dort den Leser oder den Writer für die Near Field Communication, der dafür verantwortlich ist, sofort als Handle zur Verfügung gestellt bekomme und den anprogrammieren kann. Das ist im Windows 8-Bereich ein bisschen anders. Im Windows 8-Bereich habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel mit einem Tablet unterschiedliche Devices mittels USB-Stecker anzustecken. Sprich, wenn ich jetzt dort, meine Applikation dort, einen Near-Field Communication Reader oder Writer benötigt, dann bekomme ich jetzt einmal eine Liste von Windows 8, die mir sagt, okay, das sind die möglichen Geräte, die angesteckt sind, such dir einen aus und ab dem Zeitpunkt kriege ich wieder einen Handle und kann die Möglichkeit und habe die Möglichkeit auch den weiter zu verwenden. Und ab dem Zeitpunkt bin ich dann wieder im Source Code ident. Das heißt, ab dem Zeitpunkt geht es wieder genauso weiter Windows Phone 8 mit Windows 8 und vice versa. Das heißt, dort gibt es eben diese kleinen Unterschiede und die muss man sich halt dann gezielt anschauen. Mit der Near Field Communication Board ist zum Beispiel ein Beispiel davon. Die Windows 8 SDK, was hat sie da im Prinzip geändert oder was sind die großen Neuigkeiten? Nun, da gibt es jede Menge. Also ich habe einmal die wichtigsten 21 einmal rausgesucht, wo sie wirklich gröbere Sachen getan haben, von der Kamera- und Foto-API, wie man die Kamera anspricht, welche Möglichkeiten man damit hat, über die neuen Tiles und Notifications, ja bis hin zum Store. Also da hat sie wirklich jede Menge getan. Aber wir haben nur circa 45 bis 60 Minuten Zeit. Ich würde auch ganz gerne noch ein paar Samples zeigen. Und deshalb habe ich mir erlaubt, die wichtigsten 10 rauszunehmen. Die gehen wir auch durch. Da werden wir ein paar Beispiele hören, ein paar Beispiele sehen. Und ja, nachgelagert können wir ja wieder mal einen Webcast machen mit den anderen 10 zum Beispiel. Ja. Also suchen wir uns die wichtigsten 10 aus. Also beginnen wir gleich einmal mit den Testing Tools und Features. Das ist einmal eine interessante Geschichte, weil ich habe jetzt die Möglichkeit, sämtliche Sachen wirklich grenzgenial zu simulieren. Nämlich auch zu simulieren, jene Teile, die vorher sehr komplex waren. Wie zum Beispiel, ich habe eine Streaming-Applikation oder meine Applikation greift auf Streaming zu und ich möchte jetzt den Netzwerkstack simulieren. Ich möchte jetzt wissen, wie reagiert meine Applikation, wenn ich jetzt kein WLAN zur Verfügung habe, sondern eine schlechte 3G-Verbindung habe. Ja? Oder was passiert, wenn die Netzwerkverbindung plötzlich ausfällt, kann ja auch sein. Ja? Diese ganzen Schichten kann ich perfekt simulieren. Oder wie reagiert meine Applikation, wenn jetzt plötzlich ein Termin reinkommt, wenn jetzt ein Dialog aufpoppt. Oder wie reagiert meine Applikation, wenn plötzlich der Startscreen gesperrt ist. Ja? Diese ganzen Geschichten kann ich jetzt wunderbar simulieren. Zeige ich da ganz kurz. Starten wir mal das Visual Studio mal hoch. Dann sehen wir, dass wenn wir den Simulator anwerfen, beim Simulator muss ich euch auch dazu sagen, im Simulator hat sich auch einiges getan, nämlich der Simulator ist komplett Hardware virtualisiert jetzt, das heißt beim ersten Mal starten dauert das relativ lang, weil es wirklich eine virtuelle Umgebung ist, die ihr hochstartet. So, sind jetzt im Visual Studio drinnen und machen da jetzt einmal ein neues Projekt auf. Neues Projekt, machen wir eine Windows Phone Applikation. Und da sehen wir jetzt auch gleich den ersten Dialog. Auf welche Zielplattform möchte ich meine Applikation programmieren? Auf welche Zielplattform soll es dann letztendlich laufen? Das ist nämlich genau deshalb wichtig, was ich eingangs schon erwähnt habe. Es gibt letztendlich leider Gottes einen Bruch, der muss auch so sein, sonst werden wir nicht so stark mit Windows 8 kompatibel. Das heißt, ich muss mich jetzt entscheiden, möchte ich auf die Target-Plattform OS 8.0 oder möchte ich 7.1, 7.5 und 7.8 aufsetzen. Ich entscheide mich jetzt dafür die neueste Plattform, also OS 8.0, und werfe jetzt das Ganze mal an. Der Designer lädt und ich bekomme hier, wie gewohnt, auch vorher meinen Designer, meine Mainpage zur Verfügung, den Source Code und so weiter. Und was ich einfach ganz kurz zeigen möchte, ist eben das Simulation Dashboard. Aufgerufen wird das Ganze über Tools, Simulation Dashboard und es integriert sich dann hier in der rechten Seite, so wie der Project Explorer oder der Team Explorer, habe ich jetzt hier mein Simulation Dashboard. Und das probieren wir gleich mal aus, indem ich jetzt einfach, ich starte jetzt die Applikation nicht extra, sondern indem ich einfach sage Enable Network Simulation und ab dem Zeitpunkt startet er auch automatisch den Emulator, und damit habe ich jetzt die Möglichkeit, sämtliche Geschichten zu testen. Ich meine, wenn ich jetzt den Netzwerk Simulation hier die Speed irgendwie ändere, werden wir da jetzt nicht wirklich viel mitbekommen. Aber ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, mir anzuzeigen, wie schaut jetzt meine Applikation aus, wenn ich sie gelockt hätte. Ja? Und ich mache jetzt das einmal eine Spur kleiner. Das ist natürlich auf der Auflösung ein bisschen schwierig, das Ganze zu machen, aber man sieht sehr deutlich, so, was gemeint ist. Ja, jetzt muss ich sie mal unlocken, meine Applikation. Was ist, wenn ich sie wieder locke, dann sehe ich sozusagen, okay, wie schaut die Geschichte aus. Oder was passiert, wenn ich jetzt, das ist wirklich ein bisschen mühsam, weil diese Auflösung so extrem klar ist. Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Reminder reinbekomme? Ja? Wie reagiert meine Applikation, wenn jetzt da ein Reminder drinnen ist? Ja? Das heißt, ich muss jetzt sozusagen auch Vorkehrungen in meiner Applikation treffen, entweder ich muss sie pausieren oder was auch immer. Ich habe einfach die Möglichkeit, sämtliche solche Geschichten zu simulieren und auf diese einzelnen Events und Ereignisse auch zu reagieren. Gut! Weg mit dem. Ich versuche das jetzt noch einfach anzudocken, damit wir da die richtige Geschichte da haben. Das ist alles ein bisschen mühsam mit dieser kleinen Auflösung, aber wir bringen das schon zusammen. Gut. Passt. Okay. Schließen wir das Ganze. Den Emulator lassen wir im Hintergrund noch offen, weil wir werden es dann nachher auch nochmal brauchen und setzen da im Prinzip mit unserer Präsentation weiter fort. Zweite große Neuerung, Tiles und Notifications. Nun, wie ihr wisst, das Windows Phone zeichnet sich dadurch aus mit dem Kachelsystem, genannt Metro-Style-Applikation. Metro dürfen wir nicht mehr nehmen, aber jeder weiß, wovon gemeint ist. Die Tiles und Notification haben wir massiv aufgebohrt, nämlich die Möglichkeit, dem Benutzer am Startscreen bereits schon Informationen von seinen Applikationen zu geben, ohne diese erst starten zu müssen. Das heißt, ihr habt ja mit dem Windows Phone eine Möglichkeit, in eine Applikation nicht nur zu installieren und diese auch sozusagen etwas tun zu können, sondern Informationen auf dem Startscreen zu transportieren. Das ist ein Paradigma, das Microsoft massiv verfolgt und mir gefällt das auch im Prinzip. Und wenn man damit einmal gearbeitet hat, dann ist das etwas ganz was anderes, als vielleicht der Mitbewerb macht, weil ich nicht mehr immer eine Applikation starten muss, um etwas nachzuschauen, dann wieder beenden muss, sondern ich bekomme schön übersichtlich die einzelnen Informationen gewünscht zu der einzelnen Applikation am Startscreen angezeigt. Und das ist eine tolle Geschichte. Und das haben wir jetzt weiter und zusätzlich erweitert mit zusätzlichen neuen Tiles und Notifications. Was dazugekommen ist, ist der Flip-Tile, das Flip-Tile-Data, die Möglichkeit jetzt auch Fotos mit zu flippen, also jetzt auch unterschiedliches Fotomaterial mit einzuarbeiten. Das gleiche auch im Iconic Tile Data habe ich die Möglichkeit, mit Icon sehr stark zu spielen. Oder der Cycle Tile Data, wo ich wirklich eine ganze Bibliothek mit unterschiedlichem Fotomaterial verarbeiten kann, um nur Bildmaterial mit kleinen Zusatzinformationen auch mit anzeigen zu lassen und diese in einem regelmäßigen Abstand auch wieder zu verändern. Das sind tolle Geschichten, wenn man jetzt bedenkt, jetzt bin ich da total offen und habe jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, meine Applikation für den Kunden noch besser zu gestalten und zielgerichteter meine Applikation, meine Daten von meiner Applikation dem Benutzer noch besser anzeigen zu können. Ich habe mir ein kurzes Beispiel überlegt, das ich euch gerne zeigen möchte. Das habe ich programmiert. Natürlich, der mich schon kennt auf der Bühne oder die mich schon kennen, ich programmiere das Ganze in VB. Ich bin wahrscheinlich der einzige VB-Mann, den es in Österreich noch gibt. Ich sage immer, warum sozusagen in C-Sharp programmieren oder in C++ die Hand brechen. Macht doch viel mehr Sinn, das Ganze mit VB zu machen. Ist ja letztendlich viel schneller lesbar, viel besser lesbar, als jedes Mal einen einzelnen Strichpunkt hinten zu machen. Ich meine, wenn ich mit dem Auto stehen bleibe, dann steige ich auch nicht aus dem Auto aus, renne einmal rund ums Auto, steige dann wieder ein, um wieder weiterfahren zu können. So kommt mir das vor. Na, im Ernst. Also hat natürlich alles seine Berechtigung, aber ich bin es vom VB einfach so gewohnt und mir taugt das einfach. Und ja, ich halte halt einfach die Stange hoch, weil, naja, die VB-Community wird leider Gottes immer zunehmend schwächer und schwächer. Und da hoffe ich, dass wir dann doch vielleicht noch den einen oder anderen dazu begeistern können, mit VB weiter etwas zu machen. Also, soweit zum VB. Was ich da gerne vorzeigen möchte, sind die einzelnen Live-Tiles, die ich da im Prinzip habe. Wenn man sich den Source Code anschaut, dann habe ich hier den Standard Live Tile Data programmiert, den Flip Tile Data, den Icon Tile Data und den Cycle Tile Data. Diese vier unterschiedlichen wollen wir uns ganz kurz anschauen. Was ist sozusagen, was wollen wir da im Prinzip machen? Wir wollen einfach die einzelnen Tiles durchgehen und wollen euch zeigen, was man damit letztendlich machen kann und wie das letztendlich am Bildschirm letztendlich ankommt und ausschaut. Ja. Dazu habe ich eine Mainpage und auf der Mainpage ist nichts anderes wie ein Button. Wenn ihr den klickt, dann legt er letztendlich den richtigen Live-Teil fest. In dem Fall starten wir mit dem Standard-Teil. Und was soll getan werden? Er soll letztendlich ein Bild im Hintergrund anzeigen, er soll einen Titel anzeigen, er soll eine Background-Info anzeigen und er soll sozusagen diesen kleinen runden Balken oben anzeigen mit einer Information 2 eingeblendet. Ja? Das heißt, das ist der typische Counter, um zum Beispiel festzulegen, wie viele E-Mails habe ich zum Beispiel jetzt gerade ungelesen oder was ist derzeit die Temperatur in meiner derzeitigen Location-Based Service. Ja? Und wenn ich dann letztendlich auf dieses Teil draufklicke, dann soll er genau zu dieser Information hingehen, wovon der Live-Teil letztendlich nicht nur generiert wurde, sondern wo letztendlich die Informationen stehen. Also ein kurzes Beispiel, ich lege den Live-Teil in meiner Main-Applikation fest, dann wird der am Startscreen erzeugt, aber wenn ich den Live-Teil dort am Startscreen draufklicke, dann soll er zu einer bestimmten Page gehen und dort letztendlich erst die Information abrufen. Und das ist bei uns immer die Details-Page. Ja? So, wir können das Ganze kurz durchgehen und wir sehen uns das einmal an im Simulator, wie das anschaut. Davor mache ich immer Folgendes. Ich schaue mir an, ob es diesen Live-Teil bereits schon auf dem Start-Screen gibt. Wenn ja, dann wird der gelöscht. Das ist sozusagen einfach Usus, damit ich den nicht permanent anlege oder damit ich keinen Fehler bekomme, schaue ich zuerst nach auf der Startscreen, gibt es jetzt den Live-Teil, der bereits auf die Details-Page zeigt. Wenn ja, wird er gelöscht und einfach neu angelegt. Starten wir den Simulator, dann ist es letztendlich eine ganz einfache Applikation. Simulator wird gestartet. Ich komme sozusagen zu meiner Main-Page und wenn ich jetzt sozusagen Forward klicke, den Button klickt, dann legt er den Standard Live-Teil an, den man auch schon kennt unter dem Windows Phone 7. Und was jetzt passiert ist, wir haben sozusagen ein kleines Icon mit einem Back-Content, mit einem Black-Teil und mit zwei unterschiedlichen Bildern, die sich zwischendurch immer wieder drehen. Und unter Windows Phone 8 habe ich jetzt die Möglichkeit, mittels einem längeren Klick mir die Größe der Live-Kachel zu verändern. Ich kann ihn sozusagen in einem kleinen Viertel machen, ich kann ihn in einem großen Viertel machen, ich kann ihn halb dargestellt haben. Allerdings ist ja das, wie schon erwähnt, der erste Live-Teil und der Live-Teil, den es schon im Windows Phone 7 gegeben hat, den habe ich nur die Möglichkeit in zwei unterschiedlichen Größen zu verändern, nämlich in einem Viertel Quadrant oder in einem vollen Quadrant Größe. Mehr habe ich da jetzt nicht. Mehr gibt es dazu nicht. Und deshalb ist das doch der Grund, warum es ebenfalls drei andere Live-Tiles auch gibt, um mehr Auswahlmöglichkeiten zu haben. Was wir jetzt machen ist, wir stoppen den Source-Code, markieren das, grauen das quasi aus und schauen uns den nächsten Live-Tile an, den wir da ganz kurz haben. Das ist jetzt der Flip-Tile-Data. Flip-Tile-Data ist letztendlich fast genau das gleiche wie der Standard-Teil-Data mit der Möglichkeit, ihn einfach auch in Größe noch zu verändern. Aber ich sage jetzt gar nicht einmal allzu viel, sondern schauen wir es uns einfach an. Forward. Und ich habe jetzt eine große Kachel. Wenn ich die jetzt ändere, habe ich jetzt die Möglichkeit, eine kleine Kachel zu machen oder ihn auch als ganz große Kachel darzustellen, wo ich auch meine Information auch drauf posten kann. Gut, schauen wir uns den nächsten. Das ist der Flip Lifetile Data. Schauen wir uns den nächsten an, den Icon Lifetile an. Ausgegraut. Den aktivieren wir jetzt. Starten noch einmal neu in den Simulator. Simulator wird gestartet. Noch einmal draufklicken und jetzt sehe ich schon die Möglichkeit, dass hier zum Beispiel ein kleines Icon drinnen sein könnte. Ich habe jetzt da kein Icon, kein passendes gehabt. Deshalb ist das im Prinzip jetzt weiß. Das ist die Nummer 4, die ich sozusagen angelegt habe. Also der Account, also in dem Fall zum Beispiel, wenn das wieder ein E-Mail-Client wäre, dann würde da zum Beispiel jetzt die Anzahl der ungelesenen E-Mails drinnen stehen, könnten zum Beispiel drinnen stehen oder die Grade der Temperatur, was auch immer. Ja. Und den habe ich jetzt dann wieder die Möglichkeit, auch in unterschiedlichen Größen auch zu verändern. Und da sieht man jetzt schon viel mehr Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit, jetzt unten mein Icon zu verwenden, den Vierer, diesen Counter nach wie vor beizubehalten. Ich habe die Möglichkeit, einen Titel einzublenden und bis zu 3 großen Content mit einzublenden. Also da habe ich jetzt wirklich schöne Informationen, die ich dem Benutzer jetzt sehr übersichtlich präsentieren kann von seiner App in einer ganz anderen Art und Weise, als ich es derzeit gewohnt bin. So, der letzte, den schauen wir uns auch noch ganz kurz an. Wir dokumentieren das wieder aus, nehmen den nächsten wieder, grauen den aus und lassen das Ganze wieder laufen. Simulator startet, Forward und jetzt sehen wir das schon, da tut sich schon wesentlich mehr. Warum? Ich habe die Möglichkeit, wirklich ihm eine ganze Collection an Bildern zu verarbeiten. Bilder sprechen bekanntlich mehr als 1000 Worte und das macht jetzt endlich viel mehr her. Ich habe da oben wieder eingeblendet meine Zahl, die ich haben möchte. Jetzt machen wir das jetzt in unterschiedlichen Größen, von klein bis auf ganz groß, und da habe ich ja dann wirklich viel mehr Möglichkeiten, dem Benutzer jetzt unterschiedliche Informationen anzuzeigen, nämlich jetzt auch auf Bilderbasis. Die Bilderbasis kann man im Hintergrund sich dynamisch anlegen lassen, das kann man dann zu jeder Zeit ändern im Code drinnen. Das heißt, ich habe da wirklich auf unterschiedlichste Möglichkeiten darauf zu reagieren und kann ihm da Informationen einblenden. Eine ganz tolle Geschichte und eine ganz tolle Sache. Das zu Thema Live-Tiles. Starten wir weiter mit dem nächsten, Lockscreen. Lockscreen ist so ähnlich wie Live-Tiles, kann man das im Prinzip sagen. Wir haben das aufgebohrt, wir haben die Möglichkeit geschaffen, jetzt dem Benutzer zusätzlich oder dem App-Entwickler zusätzlich ein Werkzeug in die Hand zu geben, wo er sich da auch mit integrieren kann. Es sind von Haus aus, im Windows Phone 8 sind von Haus aus einige vorgefertigte Applikationen drinnen, wie zum Beispiel verpasste Anrufe. Ich möchte eingeblendet haben im Lockscreen, was ist mein nächster Termin, was ist die derzeitige Uhrzeit und so weiter. Habe aber auch die Möglichkeit, mittels einer API-Schnittstelle, dass meine Applikation, die ich programmiert habe, die ich sozusagen ausgerollt habe, die mein Benutzer verwendet, dass ich mich dort ebenfalls integrieren kann mit Informationen. Sei es jetzt, mir fällt jetzt nur eine Parkschein-App ein, ich habe jetzt eine Parkschein-App und möchte dann sozusagen auch dem Benutzer die Möglichkeit geben, ihm da eine kleine Uhr einzublenden, wie viele Minuten er noch hat, bis wann der Parkschein abläuft, dann kann ich mich dort mit integrieren und der Benutzer sieht sogar schon die Information, ab wann der Parkschein jetzt abläuft, ohne jetzt überhaupt den Lockscreen zu entlocken, also ohne dass überhaupt mal reingeht, in das Phone überhaupt. Ja. Das heißt, es ist eigentlich noch eine Stufe oder noch ein Layer vor dem eigentlichen Live-Teil. Eine ganz interessante Geschichte, gefordert von der Community, und wir haben das jetzt umgesetzt in Windows Phone 8 und da gibt es neue Möglichkeiten, eben seine Informationen auch am Lockscreen auch anzeigen zu lassen. Ein wesentlich großer Teil und ein großer Block sind das ganze Kartenmaterial, Maps und Navigation. Also Location-Based Services ist ja letztendlich gerade am Phone ein ganz interessantes Thema. Viele Leute verwenden das ganz klar, weil GPS hat im Prinzip jetzt jedes Phone eingebaut. Jeder hat ein Phone, das heißt, warum nicht das Ganze gleichzeitig nutzen? Wo bin ich, wohin möchte ich gehen, was bietet mir die Umgebung? Also diese ganzen Geschichten auch zu verwenden im eigentlichen Phone. Und mit Maps und Navigation, mit dem neuen Maps-Control, das von Nokia kommt, mit dem neuen Maps-Control, deren Kartenmaterial von Navtech stammen, also das heißt eine Firma von Nokia, haben wir einfach etwas geschaffen, wo wir in Zukunft auf Applikationen aufsetzen können oder wo der Entwickler auf Applikationen aufsetzen kann, die sämtliche Sachen und Features bilden und abbilden in einer sensationellen Art und Weise. Wie zum Beispiel habe ich jetzt auch im Windows Phone 8 die Möglichkeit, das Tracking der einzelnen Location-Based-Geschichten auch mitzutracken. Das heißt, wenn ich jetzt mein Handy abschalte, also nicht abschalte, sondern einfach gelockt habe in meiner Westentasche oder einfach in meinen Hosensack einstecke, dann habe ich die Möglichkeit, es so zu programmieren, dass trotzdem die Location mitgetrackt sind, eine Möglichkeit zu schaffen für App-Entwickler, um Tracking-Applikationen noch viel einfacher zu programmieren, als es bis dato waren. Offline-Kartenmaterial und das ganze Maps-Control an sich hat sich massiv geändert mit neuen Funktionen und mit tollen Geschichten. Möchte ich auch ein kurzes Beispiel vorzeigen. Mir ist schon wieder der Mund so trocken. Möchte ich auch ein kurzes Beispiel auch kurz vorzeigen, was man damit machen kann. Ein herzliches Dankeschön an der Weise an Peter, an den Kameramann, der mich vorher erwähnt hat, der soll noch ein bisschen etwas zum Trinken mir hernehmen. Also mir wird das sonst zu trocken. Ich habe gesagt, nein, das geht schon, dass ich bin geübter, stehe immer auf der Bühne, das passiert mir nicht. Aber muss ich ehrlich sagen, dem Raum wird es dann wirklich ziemlich heiß. Vielen Dank. So, zurück zu Maps und Navigation, zum Kartenmaterial. Lange Rede, kurzer Sinn, schauen wir uns gleich mal ein Beispiel an, wie einfach es ist, etwas zu programmieren auf Location-Based Services. So, wir rufen das Beispiel auf, was ich programmiert habe, und wir sehen hier Folgendes. Was ich gemacht habe ist, oder was ist das Ziel? Das Ziel ist Folgendes. Es soll das Maps-Kartenmaterial soll einfach einmal dargestellt werden, am Bildschirm dargestellt werden. Ich möchte mich zu einer bestimmten Source-Koordinate, zu einem bestimmten Startpunkt möchte ich mich sozusagen festlegen. Das soll hingezoomt werden und ich möchte navigiert werden als Fußgänger, weil ich bin jetzt nicht mit dem Auto unterwegs, als Fußgänger zu einer Endadresse. Das heißt, ich habe eine Startadresse, ich habe eine Endadresse, ich habe das Kartenmaterial und ich verfüttere einfach nur, da bin ich, dorthin möchte ich gehen. Such mir bitte den bestmöglichen Weg als Fußgänger, wohlgemerkt. Das heißt, er vergisst sämtliche Einbahnen und so weiter. Als Fußgänger möchte ich so schnell wie möglich zum Ziel hinkommen. Und ich habe mir überlegt, zwei Orte in Wien zu nehmen, nämlich die Ungergasse. Warum die Ungergasse? Da war vor zwei Wochen die Basta. Dort habe ich dieses Beispiel ganz kurz vorgezeigt und deshalb habe ich letztendlich mir auch die Koordinaten rausgesucht. Das heißt, die Koordinaten habe ich letztendlich immer in Latitude und Longitude Format, Länge und Breite, sowie gegebenermaßen jedes GPS funktioniert. Und die Zielkoordinate soll der Stephansdom sein. Das heißt, ich möchte sozusagen von der Ungergasse zum Stephansdom und möchte mir den Weg dort angezeigt lassen. Das ist die Aufgabenstellung. Okay, wie haben wir es umgesetzt? Ganz einfach. Ich habe nichts anderes gemacht, wie am Startscreen das Maps-Kartenmaterial reingepostet, das Maps-Control reingepostet und programmiere dieses Maps-Control jetzt an. Das verfüttere ich jetzt. Und zwar folgendermaßen. Ich lege mir den Startpunkt und den Endpunkt als sogenannte Geokoordinate an. Die Geokoordinate hat, wie man in der Source-Code-Zeile sieht, eine Länge und einen Breitengrad, sowohl für den Startpunkt als auch für den Endpunkt. Und jetzt mache ich nichts anderes, wie ich definiere mir eine Wegpunktliste und in dieser Wegpunktliste, den verfüttere ich jetzt den Startpunkt und den Endpunkt. So, jetzt habe ich quasi das Maps-Control. Und ich habe eine Liste, wo der Startpunkt und der Endpunkt vom Typ Geokoordinaten inkludiert sind und drinnen sind. Jetzt gehe ich schon her zum Map-Control selbst, das ist hier, und definiere mir aus, was ist der Zoom-Level. Zoom-Level 17 bedeutet, ich sehe das sehr schön übersichtlich am Screen. Zoom-Level 100 würde bedeuten, ich habe sozusagen die ganze Weltkugel vor mir, das heißt, hier kann ich sozusagen reinzoomen und rauszoomen. Das könnte ich jetzt natürlich noch viel schöner, indem ich einen Schieberegler habe, wo ich das machen kann, wo ich sozusagen das Data Binding auf den Schieberegler mache und dann kann ich den Zoom-Regel individuell herstellen. Ich definiere mir noch die Pedestrian Features, möchte ich sozusagen enabled haben. Das bedeutet, er zeigt mir auch Gehsteigkanten an, er zeigt mir Gehsteigwege an, er zeigt mir Wege an, die nur für Fußgänger geeignet sind. Das heißt, das ist Kartenmaterial, das zusätzlich auch noch für Fußgänger bestens geeignet ist. Was möchte ich haben für eine Kategorie? Ich bin sozusagen auf der Road. Ich möchte sozusagen, welche Möglichkeiten habe ich mir das Kartenmaterial anzeigen zu lassen? Ich habe die Aerial View, ich habe eine Hybrid View, das ist sozusagen zwischen Road und Aerial. Ich möchte jetzt in dem Fall einfach nur die Road View haben, damit man einfach nur den Weg besser sieht. Ich brauche jetzt auch kein Satellitenbild, gar nichts. Ich möchte wirklich auch wissen, wo ich bin, Straßennamen eingeblendet haben und so weiter. Dafür kommt mir die Road View am besten. Jetzt definiere ich noch den Color Mode an sich. ich möchte es ganz gern Licht haben, da habe ich auch die unterschiedlichsten Einstellungsmöglichkeiten. Und dann beginne ich eigentlich schon mit der ganzen Umsetzung. Ich sage, gut, okay, das ganze Maps Control ist visible, klar, ich möchte es nicht versteckt halten. Und das war es im Prinzip schon. Und was jetzt kommt, ganz wichtig, das Maps Control startet und ich brauche jetzt sozusagen einen Startpunkt und diesen Startpunkt definiere ich, indem ich einfach sage, ich möchte, dass das Maps Control sich auf den Startpunkt zentriert. Sonst startet das Maps Control und zeigt mir, je nachdem welchen Zoom-Level ich eingestellt habe, also Zoom-Level 100 die Weltkugel oder einfach irgendeinen Punkt, den er gerade zufällig hat und sich dorthin zentriert. Das ist mir am Anfang so passiert. Ich habe diese Source-Code-Zeile vergessen und habe mich eigentlich immer gewundert, warum ich plötzlich mitten in Afrika bin. Und das hat mich eigentlich ziemlich gestört, bis ich dann draufgekommen bin, ich muss das irgendwann einmal zentrieren. Zentrieren auf einen bestimmten Punkt. In dem Fall nehme ich ganz einfach den Startpunkt. Gut, und dann gibt es einen Klick-Button, wo ich einfach draufklicken kann und sage, und jetzt möchte ich mit der Berechnung beginnen. Was passiert dann? Ich lege zuerst einmal den Berechnungsmodus fest, das mache ich hier. Ich habe hier die Möglichkeit, entweder zu gehen oder zu fahren. Gehen ist natürlich klar, weil wir wollen ja letztendlich als Fußgänger unterwegs sein. Deshalb hier sage ich, den Travel-Mode ist Walking und nicht Driving. Und jetzt verfüttere ich sozusagen dem Waypoint, der Query, meine Wegpunktliste. Jetzt habe ich die Möglichkeit, unterschiedliche Wegpunkte zu definieren und ihm da ganz einfach eine ganze Wegpunktliste ihm zu verfüttern. Und genau nach diesen Wegpunkten hantiert er dann und geht sozusagen von einem Wegpunkt zum anderen. Aber in dem Fall habe ich hier nur einen Start und einen Endpunkt, weil ich stehe ja in der Ungergasse und möchte zum Stephansplatz. Also die haben wir ja auch vorher ganz eingangs schon erwähnt definiert und diese Wegpunktliste verfüttere ich ihm ganz einfach und das war's dann. Und was ich jetzt tun muss, ist natürlich, dadurch, dass alles asynchron funktioniert am Windows Phone, ist es so, dass ich ihm einen Händler definiere, einen Event-Händler, wenn er fertig ist mit der Berechnung, wohin soll er dann letztendlich in meinem Source-Code springen, damit dort weitergemacht wird. Das heißt, ich definiere ihm einen Händler mit der Adresse von er möge zur Funktion, zu dieser Funktion, die ich jetzt da hier markiere, Wegberechnung fertig springen, wenn er mit der Query fertig ist, wenn er den Weg berechnet hat und der Weg sozusagen feststeht. Und dann beginnt der eigentliche Aufruf, der asynchrone Aufruf von dieser Wegberechnung und dann warten wir ganz einfach, bis er zurückkommt. Das hat er dadurch hier erfahren und kommt dann mit der Wegberechnung fertig hier hinein und ab dem Zeitpunkt verfüttere ich ihm ganz einfach das Result an das Maps Control und das Maps Control weiß jetzt sozusagen, wie er die einzelnen Punkte grafisch darstellt, aufbereitet und am Bildschirm präsentiert. Lange Rede, kurzer Sinn, starten wir das Ganze mal und schauen wir uns das an, was da passiert. Emulator startet. Er zentriert jetzt auch auf die Ungergasse, das wir vorher definiert haben, sonst sind wir wieder im tiefsten Afrika irgendwo. Und ich starte jetzt die Navigation. Was jetzt passiert ist, im Hintergrund hat er kurz überlegt, das heißt, es war ein asynchroner Call. Er hat die Wegpunktberechnung gemacht, ist fertig gewesen, kommt zur Wegberechnung-Fertig-Funktion zurück und zeichnet mir den Weg hier ein. Und wir sehen, wir müssen da durch den Stadtpark laufen, Stadtpark latschen und da über die Singerstraße kommen wir letztendlich zum Stephansplatz und da direkt zum Stephansdom. Wunderbar, hat funktioniert. Und jetzt da möchte ich ganz gerne wissen, naja, wie lang braucht es, ja? Wie viele Schritte sind das und so weiter und so fort. Das muss ja auch irgendwo drinnen stehen, das möchte ich ja vielleicht auch irgendwo angezeigt haben, weil nur der Weg ist zwar gut, nur der Weg ist das Ziel oder so ähnlich, ich bin mit den Sprichwörtern nicht hundertprozentig vertraut, aber wir wollen ja ganz ehrlich auch wissen, wie lange habe ich da zu gehen und schauen wir uns das einmal ganz kurz an, weil das muss ja auch irgendwo drinnen stehen. Wir beenden die Applikation, wir unterbrechen es einmal ganz kurz und setzen uns hier in dem, wo er zurückkommt von der Wegberechnung fertig an Haltepunkt her und schauen uns einmal dieses E-Result-Ergebnis an, was da alles drinnen steht. Starten noch einmal die Applikation, er zentriert wieder in die Ungergasse, Startnavigation, er kommt schon zurück mit dem Ergebnis, E-Result, das mache ich jetzt einmal auf und da sehe ich, interessanterweise sämtliche Informationen. Nämlich, hier sehe ich in der Bounding Box, das war das Verkehrte, in der Geometrie sehe ich hier insgesamt 49 unterschiedliche Punkte. Ich kann jetzt jeden einzelnen Geometriepunkt aufmachen und sehe hier sozusagen Breiten- und Längengrade, die er jetzt berechnet hat, von einem einzelnen Subpunkt auf dem Weg dorthin. Da kann man dann die einzelnen Subpunkte noch genauer anschauen. Aber für mich viel interessanter ist die Möglichkeit Estimated Duration. Das heißt, ich brauche als Fußgänger von der Ungergasse zum Stephansplatz 32 Minuten und 50 Sekunden. Das ist sozusagen für mich wesentlich. Oder, was ist auch noch interessant, die Meter in Länge. Also 1937 Meter oder fast 2 Kilometer Fußweg sind es von der Ungergasse zum Stephansplatz. Man sieht, man hat hier unendlich viele Möglichkeiten, innerhalb von nur wenigen Source-Code-Zeilen eine wirklich tolle Applikation zu bauen, mit Wegpunktberechnung und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das Ganze potenziert sich jetzt noch, wenn ihr die Applikation noch so programmieren kann, mit Hilfe ein paar Definitionen, dass die im Hintergrund weiter trackt und weiter meine Wegpunktliste verfolgt, währenddessen ich mein Handy einfach abdrehe und in meinem Hosenstacksack stecken habe. Eine ganz interessante Geschichte. Gut, soweit zum Thema Maps und Navigation. Setzen wir weiter fort. Speech Recognition. Interessante Geschichte. Stellen wir uns vor, wir haben eine extrem lange Liste von Eingabemöglichkeiten und wir müssen da durchbrausen. Dann ist das eine ziemlich zahre Geschichte. Es wäre doch viel intelligenter oder viel schöner, wenn ich auch die Möglichkeit hätte, meine Applikation mit Sprache zu steuern. Mit Windows Phone 8 habe ich die Möglichkeit. Ich habe die Möglichkeit, mit Windows Phone 8 meine ganze Applikation so zu programmieren, dass ich Auswahlboxen, Checkboxen, Textboxen auch mit Sprache bedienen kann und an Sprache angebunden habe. Eine sehr interessante Geschichte. Schauen wir uns da auch ein kurzes Beispiel an. Ich habe ein Beispiel vorbereitet. Auch in VB, klarerweise. Kameramann blinkt mir immer zu, er ist sensationell begeistert von VB, er dürfte auch wahrscheinlich ein VB-Entwickler sein, was mir total taugt. Das heißt, wir sind quasi schon zu zweit und zwei in einem Raum, super genial. Also, schauen wir uns das an. Was soll die Applikation können? Die Applikation ist ganz einfach gestrickt. Ich habe eine Liste mit unterschiedlichen Ländern und ich möchte ganz einfach diese Länderliste nicht durchbrausen mit dem Finger, sondern ich möchte eine sprachliche Eingabe machen und ich möchte das richtige Land wählen mit meiner Stimme. Das ist die Aufgabenstellung. Wie schaut das letztendlich aus bei der Umsetzung? Nun, die Umsetzung ist ganz einfach. Man spricht von einer sogenannten Grammatik, die man lernen muss. Die Grammatik, das sind letztendlich die Wörter, die er kann. Und es ist ganz einfach. Ich nehme einfach eine Grammatikliste. Dort verfüttere ich ihm die ganzen Wörter, die er verstehen soll. Und diese Grammatikliste verfüttere ich ihm in den sogenannten Recognizer. Und damit kennt er letztendlich die einzelnen, in unserem Fall, Länder. Und bei einer Auswahl nimmt er jetzt der Recognizer die Grammatikliste her und geht jetzt jedes einzelne Wort durch und schaut, ob das sozusagen stimmlich genau dazu passt, was er da erkennt oder nicht. Ja? Das Ganze potenziert sich mit der Möglichkeit, dass ich das jetzt nicht händisch ausprogrammieren muss, sondern ich habe die Möglichkeit, einer Liste zum Beispiel ein XAML-Objekt ihm zu verfüttern. Das heißt, in einem XAML-Objekt sind vielleicht 200 solche Wörter drinnen, und die kann ich ihm dynamisch dann dazu binden. Ja? Und das ist eine sehr intelligente Geschichte. Schauen wir uns weiter an. Ich habe da hier sozusagen ich bilde hier sozusagen eine Grammatikliste ab vom Typ einer Liste, wo lauter Strings drinnen sind. Ganz einfach. Austria, Germany, Spain, Italy. Sie werden sich jetzt fragen, warum jetzt sozusagen auf Englisch. Ganz einfach. Ich habe ein englisches Notebook, Englisch aufgesetzt mit dem Betriebssystem, englisches Visual Studio. Da kennt er jetzt nur Englisch. Ich habe die Möglichkeit, mit ein paar Source Code Zeilen das auch zu ändern. Ich kann das Ganze jetzt auch auf Französisch oder auf Italienisch machen. Ich habe es der Einfachheit halber jetzt einmal lassen. Und deshalb reagiert das Notebook einfach auf englische Ausdrücke und auf englische Sprachkonventionen. In dem Fall auch englische Wörter wie Austria, Germany, Spain und so weiter. Gut, dann verfütte ich einfach, wie wir vorher gesagt haben, diese grammatikalische Liste, diesen Recognizer. Und was ich dann machen muss, ist, ich muss einen UI-Dialog bauen, wo ich dem Benutzer erklären möchte, wie soll er letztendlich darauf kommen, wie soll er letztendlich das einzelne Land auswählen. Ja? Indem ich einfach sage, gut, welches Land wollen Sie auswählen? Das ist eigentlich nichts anderes wie vielleicht ein Label oder eine Textbox, wo ich ihm Informationen auswählen kann. Ich kann ihm auch zum Beispiel auch noch, was wir auch getan haben, einen Example sozusagen auch noch hingeben. Beispiel bitte in Englisch, Austria. Also hier habe ich die unterschiedlichen Möglichkeiten, den Benutzer auch noch hinzuführen, wie die Spracheingabe genauer sozusagen vollzogen werden soll. Das muss ich natürlich nicht machen, aber zwecks der Einfachheit oder zwecks Bedienbarkeit möchte ich dem Benutzer natürlich so viel helfen wie möglich. Und deshalb sozusagen bilde ich hier den UI-Dialog sehr komfortabel ab und habe auch noch die Möglichkeit, wenn der Benutzer eine Spracheingabe tätigt, dass der Dialog auch die Sprache wiederholt ausgibt. Das heißt, wenn ich etwas spreche, möchte ich auch, dass das System dem Benutzer auch noch einmal die Sprache wiederholt. Und erst dann rufe ich den Aufruf auf, in dem Recognition, und da verfüttere ihm sozusagen einfach den Eingabetext und warte auf das Ergebnis. Und das Ergebnis sollte einfach als Result wieder ein Textstring zurück sein. Und den möchte ich ganz einfach am Bildschirm anzeigen. Also eine ganz einfache Applikation. Ich wähle aus einer Liste von unterschiedlichen Ländern das richtige Land aus. Gut, also wir starten den Simulator. Ich sage immer Simulator, wir starten den Emulator. Er startet hoch. Die Applikation heißt Länder selektieren. Ich habe hier einen Button mit der Länderauswahl. Und ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt dann nachher die Länderauswahl treffe, darf ich im Prinzip auch nichts mehr erklären, weil er hört dann sozusagen sofort zu, und wenn ich jetzt weiterspreche, dann kann er natürlich nichts erkennen. Das heißt, wir machen jetzt eine Länderauswahl. Austria. Heard you say Austria. Sehr gut. Machen wir noch ein anderes Beispiel. Länderauswahl. Italy. Heard you say Italy. Sehr gut. Jetzt probieren wir Norwegen. Norway. Heard you say Norway. Sehr gut. Dann machen wir noch einen Abschlusstest.
Heard you say Portugal.
Nein, haben wir nicht. Machen wir noch einmal einen Abschlusstest.
Heard you say Portugal.
Interessant, er hört sozusagen bei Brrrr immer Portugal. Typisches Vorführbeispiel. Es ist so, dass ich die Applikation auch noch so programmieren könnte, dass wenn er das nicht hundertprozentig und eindeutig erkennt, dann liefert er eine mögliche Auswahlliste zurück. Das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel nicht hundertprozentig sicher ist, war das jetzt Portugal, Italy oder Austria, dann nimmt er die drei her und verlangt weitere detaillierte Informationen. Ich habe bei diesen Speech Recognition sehr, sehr viele Einstellmöglichkeiten. Ich kann jetzt nicht nur einstellen, auf welche Sprache er hören soll. Ich habe auch die Möglichkeit, ihm ganze Sätze zu verfüttern, und ich kann ihm festlegen, innerhalb dieser Sätze möchte ich nur auf diese drei Keywörter zum Beispiel Acht nehmen. Das bedeutet, ich habe da wirklich eine Möglichkeit eingeben zu können, ich suche nach einer Telefonnummer für mein Restaurant. Und er sollte eigentlich nur auf Telefonnummer und Restaurant Bezug nehmen und die Applikation so danach steuern. Somit kann ich sehr intelligent Samples und Applikationen programmieren, die schon fast, habe ich schon letztes Mal gesehen, schon fast ein bisschen auf künstliche Intelligenz hinzielen, weil der Benutzer tendiert einfach, Sachen zu umschreiben und nicht nach Wortbefehlen eine Applikation zu steuern. Aber es gibt sehr, sehr viele tolle Möglichkeiten, mit Speech Recognition hier zu arbeiten. Gut, wir sind beim fünften Punkt. Schauen wir uns weitere Punkte an. Wallet, eine interessante Geschichte. Hier habe ich die Möglichkeit, meine Bezahlfunktionen und meine Bezahlungen schön übersichtlich dargestellt zu haben. Nicht nur meine Kreditkarten, die ich zum Beispiel mit einer A1 habe oder mit einer T-Mobile oder je nachdem, wo sozusagen mein Handy angemeldet ist, sondern auch meine Kreditkarten, die zum Beispiel für meine Einkäufe im Marketplace zuständig sind. Hier habe ich auch die Möglichkeit, falls es eine Applikation gibt, die vielleicht Gutscheincodes für einen McDonald's oder Burger King ausgibt, dort drauf zu verwalten. Und wenn ich dann beim Burger King mir die nächsten French Fries kaufe, die nächsten Pommes kaufe, dann kann ich damit einfach sehr übersichtlich mir den richtigen Gutscheincode auswählen und damit bezahlen. Damit bezahlen bedeutet auch, dass die NFC-Technologie genauso auf das Wallet drauf zugreift und von dort aus die richtigen Informationen rauszieht, um zukunftsmäßig auch gesichert zu sein, um über das Wallet auch direkt auch Bezahlungen abwickeln zu können. Multi-Resolution. Im Gegensatz zu Windows Phone 7 gibt es jetzt die Möglichkeit, drei unterschiedliche Bildschirmauflösungen anzuprogrammieren, die wir unterstützen. Von 800x480 bis hin zu WXGA, 1280x780, 768 bis hin zu HD, 720p, das heißt 1280 x 720 unterstützen wir jetzt diese Auflösungen. Interessant für Spieleprogrammierer, interessant für jene, die vielleicht Streaming, Video-Streaming produzieren, die vielleicht in Zukunft mehr machen mit Kamerafunktionen, einfach um dort ein besseres Bild zu haben, ein sauberes, ein detaillierteres und ein sehr gestochen scharfes Bildmaterial zu haben. App Models und Native Code. Ich habe das ganz am Anfang schon kurz erklärt. Die Möglichkeit, Native Code unter C++ zu programmieren, direkt über die Hardware Engine auch darauf zuzugreifen, Direct3D. Da wird in Zukunft eine massive Anzahl von Top Games entwickelt werden, wenn man bedenkt, dass man damit mit Windows 8, mit der gesamten Plattform ident nachziehen kann am Phone. Dann habe ich dort einfach unendlich große Möglichkeiten, nämlich auch für Spieleentwickler, die vielleicht schon auf vorgefertigte Engines, die auf Windows drauf abzielen, Physik-Engines, Animations-Engines, Audio-Engines drauf zuzugreifen und die auch weiter zu verwenden. Kamera und Fotos, da hat sich auch sehr, sehr viel getan. Jemand, der vielleicht unter Windows Phone 7 noch Kamera angesteuert hat, Bilder angesteuert hat, wird wissen, das war zum Teil sehr einfach. Da gibt es diesen Phone Task, um die Kamera anzusteuern, ein Bild schnell zu bekommen. Aber wenn man mit dem Bild dann letztendlich mehr gemacht hat oder mehr machen wollte, dann ist man relativ schnell auf Grenzen gekommen. Wenn man vielleicht wirklich detailliertere Informationen zu dem Bild, also viele kennen das, wenn sie vielleicht selbst fotografieren, die sogenannten EXIF-Informationen darauf zuzugreifen. Das war schon sehr, sehr kompliziert, um zum Beispiel sehr schnell den ISO-Bereich zu ändern, um sehr, sehr schnell vielleicht den White-Balance-Bereich, die Aufnahme, den Fokusbereich zu ändern. All diese Geschichten habe ich jetzt mit neuen API-Schnittstellen sehr, sehr intelligent, sehr, sehr einfach gelöst, bis hinauf, dass ich mich direkt mit meiner Applikation in das Fotoservice mit integrieren kann, um vielleicht ein Foto im Hintergrundprozess auf Facebook hochzuladen oder auf ein anderes Service. Also bei den Kamera und Fotos hat sich ebenfalls immens viel getan und das ist auf jeden Fall sehr, sehr wert, sich einmal das genauer anzuschauen, was wir sicherlich in einer externen Session noch einmal in einer Extra-Session noch einmal gerne tun werden. Und der letzte Punkt, Ready for Business. Wie soll ich das im Prinzip sehr kurz erklären? Wir sind des Öfteren schon gefragt worden, naja, gibt es nicht gerade im Umfeld, im Enterprise-Business oder für kleine und mittelständische Unternehmen eine Möglichkeit, nicht unbedingt über den Marketplace gehen zu wollen? Es gibt da wirklich einen großen Bedarf, dass die eigenen Mitarbeiter oder Außendienstmitarbeiter mit den Phones bestückt werden. Und ich eine eigenständige Applikation in meinem Unternehmen habe, die den Mitarbeiter ausrollen möchte, ohne jedes Mal über den Marketplace zu gehen. Ich möchte sozusagen meinen eigenen Marketplace, ich möchte meinen eigenen Company Hub aufbauen. Gibt es diese Möglichkeit auch für das Windows Phone in Zukunft? Ja, die gibt es mit Windows Phone 8. Ich habe die Möglichkeit, meinen eigenen Company Hub aufzubauen, meinen eigenen Marketplace in einer Firma zu hosten, ohne über den Marketplace zu Microsoft gehen zu müssen. Eine total geniale Geschichte, gerade im Hinblick von KMU und größere Unternehmen, die ihre eigene Applikation selbst managen wollen, selbst ausrollen wollen, die jetzt nicht den ganzen Zertifikationsprozess, den wir haben, von 5 oder 7 Tagen, bis es dauert, dass die Applikation zertifiziert ist, im Marketplace zur Verfügung steht. Ich möchte ganz einfach eine Möglichkeit haben, meine Mitarbeiter oder meine Kunden, die ich kenne, einfach eine E-Mail zu schicken und sagen, das ist eine neue Applikation, installiert euch die gleich mit dem Link drin oder gleich im E-Mail als Attachment mit drauf. Und wenn er das draufklickt, die E-Mail und sie dort und den Link sozusagen sie anschaut, dann wird die Applikation gleich direkt am Phone installiert. Diese Möglichkeit habe ich. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen, wie haben wir das gelöst. Funktioniert so, dass sich eine Firma anmeldet bei Microsoft und sich registriert als ich bin quasi eine Firma, ich bin eine Company. Ab dem Zeitpunkt weiß das Microsoft und die Firma bekommt eine Nummer zugewiesen. Das ist so eine 16-stellige lange Nummer. Und mit dieser Nummer meldet sich die Firma bei Symantec an und die Symantec weiß bereits von Microsoft, dass diese Nummer dieser Company vergeben wurde. Symantec schickt dann der Firma ein Zertifikat, ein sogenanntes AET, ein Application Enrollment Token. Und dieses Application Enrollment Token schickt jetzt die Firma per E-Mail an jedes Handy oder das sie kennen aus, per E-Mail, also an die Mitarbeiter oder an den Kunden, den sie kennen, per E-Mail. Der Kunde ruft das E-Mail auf, sieht sozusagen, das ist natürlich, muss natürlich Marketing gut verpackt sein, marketingmäßig gut verpackt sein, sieht die Message, du bist bei der Firma bekannt, willst nicht das Application Enrollment Token installieren, möchtest nicht das Zertifikat installieren, damit hast du Zugriff auf unseren Company Hub und so weiter. Der Benutzer macht das, installiert per E-Mail diesen Link, also diesen Link per E-Mail, den mir geschickt wird, dann ist das Application Enrollment Token auf dem Handy drauf. Die Firma nimmt das Application Enrollment Token her und signiert das XAP-File, also die eigentliche Applikation an sich. Damit hat sozusagen das XAP-File ein kleines Mascherl, es ist sozusagen signiert und schickt dann wie gewöhnlich über das E-Mail einfach einen Link. Lieber Kunde oder sehr geehrter Mitarbeiter, dort liegt sozusagen das neue File auf unserem Webserver oder schickt sozusagen per E-Mail gleich das XAP-File, also die Applikation als solches aufs Handy und der Benutzer installiert das und kann damit arbeiten. Und somit ist sozusagen der Kreislauf geschlossen, dass eine Firma seinen eigenen Company Hub aufbauen kann, die Firma seinen eigenen Marketplace aufbauen kann und dieses dem jeweiligen Kunden zur Verfügung stellen kann. Und damit bin ich eigentlich am Ende. Ich glaube, wir haben es recht gut geschafft in ca. 45 Minuten oder 50 Minuten, vielleicht haben wir ein bisschen überzogen, aber ich glaube, es war sehr spannend. Ich habe meinen Redefluss auch vielleicht ein bisschen schneller angepasst, damit wir da durch werden in diesen für diese 10 wichtigsten Punkte aus meiner Sicht. Freue mich schon auf die nächsten 10 Punkte. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Muss ehrlich sagen, meine anfängliche Nervosität ist ein bisschen verflossen. Mein Mund ist nur verdammt trocken. Aber es hat total Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ja, falls wir uns nicht mehr sehen, was ich davon ausgehe, ich bin übermorgen auf Urlaub, dann wünsche ich schon mal auf jeden Fall mal frohe Festtage, frohe Weihnachten. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr damit loslegt, SDK installieren. Visual Studio installieren und ab die Post schauen, dass wir sozusagen die ersten Apps unter Windows Phone 8 von euch bekommen und ja, die eine oder andere App auch dann featuren lassen. In dem Sinn, viel Spaß, grüß euch.